die Presse.
So richtig kommen gesehen hat das kaum jemand. Seit Tagen rollt eine neue Rebellenoffensive über Syrien. Der Bürgerkrieg dauert dort ja bereits bald 14 Jahre an, aber jetzt sehen wir eine besonders große neue Welle der Gewalt. Das Regime von Bashar al-Assad hat bereits die Kontrolle über die Stadt Aleppo in Nordsyrien verloren.
Die regierungstreue Armee soll sich nahezu kampflos zurückgezogen haben. Die dschihadistischen Kämpfer beseitigen sämtliche Überbleibsel der Assad-Regierung.
Aber heißt das jetzt, Assads Tage sind gezählt? So weit würden die meisten Experten für die Region noch nicht gehen. Aber sie alle sagen, der Konflikt wird sich jetzt jedenfalls weiter aufheizen. Schon wieder. Hallo und willkommen. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich führe Sie durch diese Podcast-Folge, in der mein Kollege Wieland Schneider zu Gast ist. Er ist langjähriger Außenpolitikreporter, er hat die Region sehr oft selbst bereist und er wird mir gleich erklären, was sich da seit einigen Tagen im Nordwesten Syriens genau abspielt und wieso der Krieg zwischen Israel und der Hamas indirekt damit zu tun hat und welche Rolle die Türkei, der Iran, aber auch Russland dabei spielen. Bevor wir beide über die Gründe für den aktuell neu anschwellenden Konflikt sprechen, hören Sie aber noch eine kurze Durchsage von mir. Vielleicht ist es Ihnen sogar schon aufgefallen, aber wir haben eine ganz aktuelle Schwerpunktwoche und zwar zum Thema Dekarbonisierung. Die Presse sieht sich gemeinsam mit Unica Sustainable Business Solutions und Wien Energie genauer an, wie die Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft gelingen kann. Das alles passiert auf unserer Webseite unter diepresse.com/dekarbonisierung und hier bieten Expertinnen und Experten täglich ganz neue Einblicke in zentrale Themen und Entwicklungen. Wir raten, schauen Sie sich das einmal an. Hallo Wieland, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wieland, hatte das eigentlich irgendjemand, der Syrien-Experten, so wie du einer bist, am Schirm, dass 2024 da in dem ohnehin bürgerkriegsgeplagten Land noch einmal so ein Rebellensturm ansteht?
Also nicht am Schirm, dass das jetzt unmittelbar passieren wird. Es ist aber klar gewesen, dass diese Schwächung des Iran und der Hisbollah, also der wichtigsten Verbündeten des Assad-Regimes, möglicherweise auch Auswirkungen auf Syrien haben könnte. Und das ist sicher auch mit ein Grund, warum das jetzt passiert ist. Also gibt es meiner Meinung nach zwei Gründe dafür. Mhm. Einerseits eben, dass durch den Krieg der Hisbollah und des Iran gegen Israel Hisbollah und Iran geschwächt worden sind. Also Israel hat die Strukturen der Hisbollah im Libanon bombardiert, auch iranische Strukturen, die auch in Syrien waren. Und dadurch konnte das syrische Regime, das sich sehr auf diese Verbündeten verlassen hat, offenbar weniger Widerstand leisten. Und dann kommt etwas Zweites dazu. Die Präsidentschaft von Joe Biden geht zu Ende. Es kommt in den USA eine neue Präsidentschaft unter Trump. Und das ist sicher auch ein Zeitpunkt für alle möglichen Akteure zu sehen, was sie in offenen Konflikten noch gerade herausholen können.
Mhm. Das sind einmal zwei sehr wichtige Erklärungen, aber bevor wir noch mehr ins Detail gehen, sag uns, was denn da momentan einmal der Status ist. So wie ich das verstanden habe, ist Aleppo nicht mehr unter Kontrolle der aktuellen Assad-Regierung.
Ganz genau, ja.
Und was ist sonst passiert in den vergangenen, sagen wir, 5 Tagen dieser neuerlichen Kämpfe?
Wie gesagt, Ende der vergangenen Woche hat es einen sehr großen Angriff der Rebellen plötzlich gegeben, geführt von islamistischen Gruppen, die früher Teil von Al-Qaida waren. Und sie haben in Eilzugstempo die syrischen Stellungen überrannt, sind in Aleppo, eine Großstadt, eingerückt und haben die binnen kürzester Zeit unter ihre Kontrolle gebracht. Das Assad-Regime hat so gut wie keinen Widerstand geleistet. Teile von Aleppo waren auch von kurdischen Einheiten kontrolliert. Die haben sich jetzt offenbar Stand heute mit den islamistischen Rebellen darauf geeinigt, abzuziehen. Und die Rebelleneinheiten versuchen weiter vorzurücken auf Städte wie Hama und in andere Teile im Norden, Nordosten Syriens. Entschuldigung, Nordwesten Syriens.
Aber Damaskus ist derzeit kein Thema.
Damaskus scheint kein Thema zu sein. Damaskus schien kurzfristig am Wochenende ein Thema zu sein, weil von dort Schießereien gemeldet worden sind und es Gerüchte gab, es könnte einen Putschversuch geben innerhalb des Regimes. Zu dem Zeitpunkt war nämlich Assad auch gerade in Moskau. Was da genau passiert ist, weiß man noch nicht, aber jedenfalls sollte es ein Putschversuch gewesen sein, ist er fehlgeschlagen.
Okay. Kannst du uns mal vielleicht, du hast jetzt ein paar dieser Akteure, die da im Feld sind, schon einmal schon erwähnt. Wir haben auch gehört, Iran, Hisbollah, Al-Qaida. Sag uns einmal ganz genau, vielleicht, wenn man zurückgeht an diesen Ursprung des Bürgerkriegs, der ja jetzt, wir haben vorher geredet, fast 14 Jahre schon zurückliegt, nämlich im März 2011 ist er ausgebrochen und es war ja auch so, dass der arabische Frühling eigentlich in Syrien begonnen hat. Welche beiden Kräfte stehen da jetzt einmal ganz nur einfach gesagt, wer kämpft gegen wen?
Es sind leider nicht nur zwei Kräfte, sondern mehrere Kräfte.
Ja, das ist mir schon klar. Aber die genauen Akteure schauen wir uns ja noch an.
Ich versuche von vorne zu beginnen. Also es hat nicht in Syrien begonnen mit den Protesten des arabischen Frühlings, sondern Tunesien.
Eigentlich Tunesien.
Ägypten, Libyen, aber es hat auch auf Syrien übergegriffen. Und es hat so wie in anderen dieser Länder zunächst Massenproteste, Massenkundgebungen gegeben gegen das Assad-Regime. Das Regime hat mit relativ brutaler Gewalt darauf reagiert. Und so ist, wie etwa auch wie es in Libyen passiert ist, in Syrien, aus dieser Protestbewegung ist ein bewaffneter Aufstand geworden. Und je länger dieser Aufstand andauerte und je massiver auch das Regime zurückschlug, desto wichtiger wurde die Rolle von extremistischen Gruppen innerhalb der Rebellen, von dschihadistischen Einheiten, von Einheiten, die zu Al-Qaida gehörten, die sich teilweise dann abgespalten haben und zum IS geworden sind. Und diese Einheiten wurden auch von außen unterstützt, also von Golfstaaten, teilweise auch von der Türkei, oder die Türkei unterstützte damals noch gemäßigtere Gruppen. Und quasi das Überbleibsel dieser Rebellenkoalition sind die Rebellen, die jetzt vormarschieren.
Und welcher Gruppierung gehören die an? Weil da gibt es ja auch ganz verschiedene Namen, oder?
Ja, also die wichtigste Gruppe ist offenbar die sogenannte HTS. Das ist eine Abkürzung des arabischen Namens Hayat Tahrir al-Sham, was so viel bedeutet, ungefähr wie Komitee zur Befreiung von Scham. Also Scham ist das Gebiet der Levante, Syrien, Libanon und so weiter. Diese Gruppe wird angeführt vom ehemaligen Vertreter von Al-Qaida in Syrien. Mittlerweile haben sie sich von Al-Qaida losgesagt, geben sich gemäßigter, aber das sind natürlich Hardcore-Islamisten. Und die scharen um sich auch andere islamistische Einheiten und auch weniger radikale Einheiten, die alle gemeinsam ein Ziel haben, nach wie vor, nämlich Assad zu stürzen.
Okay, das heißt, man kann also sagen, Al-Qaida war die erste Gruppierung, terroristische Gruppierung, die aktiv war und aus der haben sich zum Beispiel diese HTS, die Hayat Tahrir al-Sham, entwickelt, aber auch der IS, oder?
Auch der IS ist das.
Also wenn man jetzt so einen Stammbaum
zu weit, aber das
würde.
War ein interner Streit bei Al-Qaida. Es hat Al-Qaida im Irak und Al-Qaida in Syrien sind zunächst gemeinsam vorgegangen. Dann hat der irakische Al-Qaida-Zweig hat sich dann mittlerweile auch schon Islamischer Staat im Irak genannt und wollte da quasi sein eigenes Ding machen. Und es hat dann auch in Syrien eine Spaltung gegeben zwischen der sogenannten Nusra-Front, und die dann von Al-Qaida offiziell als Vertreterin anerkannt wurde. Und vom IS, der noch weitaus radikaler war. Also auch ein wichtiger Unterschied im Vorgehen zwischen dieser Al-Qaida-Abspaltung, die jetzt auch zu HTS zum Teil geworden ist, und IS war immer, dass der IS sehr totalitär war und seine Ideologie zu 100% umsetzen wollte. Und diese Nusra-Front und eben später HTS hat sich auch immer wieder mit weniger radikalen Gruppen verbündet, gibt sich auch gemäßigter, hat zwar ihre brutale Ideologie, aber ist durchaus offener.
Das eine ist ja quasi eben so nach innen gerichtet, diese Gruppierungen, diese dschihadistischen Gruppierungen, und das andere sind die Verbündeten außerhalb. Du hast auch jetzt schon ein paar genannt. Vielleicht gehen wir die mal ganz kurz durch. In diesem Fall ist ganz interessant, dass die Türkei auch eine Rolle spielt. Welche?
Genau. Die Türkei spielt schon lange eine Rolle. Die Türkei hat von Anfang an die Opposition gegen Assad unterstützt.
Warum eigentlich? Weil die hätten die Interesse, mehr Einfluss in Syrien zu
haben. Mehr Einfluss zu haben. Mhm. Also mittlerweile hat sich dieses Interesse auch Kampf gegen Assad insofern auch noch weiter gedreht, dass dann das Hauptinteresse der Türkei mittlerweile geworden ist, diese kurdischen Autonomiegebiete in Syrien zu zerschlagen, weil ihnen das ein Dorn im Auge ist. Sie sagen, also diese Gebiete dort, das sind quasi Verbündete der PKK. Deshalb müssen die zerschlagen werden und deshalb hat die Türkei immer wieder auch islamistische Oppositionsgruppen in Syrien unterstützt, tut es nach wie vor und benutzt die auch quasi als Fußsoldaten im Kampf gegen die Kurden. Und man sieht auch jetzt, dass es jetzt einerseits den Vormarsch gibt, dieser Rebellen gegen das Regime, aber andererseits auch einige dieser Milizen schon auf kurdisches Gebiet vorzudringen versucht haben. Und vielleicht noch die Beziehung zu dieser HTS, also dieser früheren Al-Qaida-Gruppe, die wird von der Türkei offiziell nicht unterstützt. Man toleriert sie aber mehr oder weniger, weil die auch in einem Gebiet operieren, in dem auch türkische Soldaten sind. Offiziell unterstützt werden aber weniger radikale islamistische Gruppen, die jetzt aber auch an dieser Offensive beteiligt sind. Und weil wir auch zu Beginn darüber gesprochen haben, warum möglicherweise jetzt und warum ist jetzt die Zeit günstig für so eine Aktion, ist natürlich die Zeit auch für die Türkei günstig. Weil Biden verlässt das Amt, Trump kommt. Trump hat schon einmal der Türkei genehmigt, in Teile Nordsyriens einzumarschieren, damals um die kurdischen Milizen zu vertreiben. Und das heißt, man hofft sicher, dass wenn man jetzt große Teile von Syrien unter Kontrolle bekommt, man eine sehr gute Verhandlungsbasis hat für die Zeit danach.
Gleichzeitig war Trump ja immer eher ein Gegner der Türkei, oder? Also nicht immer, aber er hatte so Töne wie die Türkei gehört aus der NATO und so.
Schon auch, aber eigentlich hat er dann ein sehr gutes Einvernehmen mit Erdogan gehabt. Mhm. Also Trump hat dann die Idee gehabt, die USA aus Syrien abzuziehen. Sie sind auch zum Teil abgezogen, die Truppen. Haben einige Stützpunkte behalten und das war eigentlich die Möglichkeit für die Türkei in Nordsyrien einzumarschieren.
Das heißt also, wenn ich dir zuhöre, ist es einerseits die Folge des Israel-Konfliktes, der Gruppen, die in Israel involviert sind, also die Hisbollah, der Iran, geschwächt hat,
die
wiederum auf Assads
Seite
sind. Ja. Und gleichzeitig ist die Türkei gerade hat Lust, jetzt ein bisschen vorzugehen.
Offenbar Lust. Sie sagen zwar offiziell, sie hätten mit dem nichts zu tun, aber das ist schwer zu glauben, weil das auch zum Teil von einem Gebiet aus gestartet ist, also diese Operationen gestartet sind, die Türkei zum Teil militärisch unter Kontrolle hat.
Okay, verstehe. Und ein anderer wichtiger Akteur ist auch noch Russland in der ganzen Sache. Ja. Welche Rolle spielt Russland?
Russland ist ein alter Verbündeter des Assad-Regimes. Das geht schon zurück in die Sowjetzeiten, als damals noch der Vater des jetzigen Diktators Assad in Syrien geherrscht hat. Russland kann einen Militärhafen in Syrien nutzen und hat damit einen Militärhafen im Mittelmeer. Russland hat dort einen Luftwaffenstützpunkt. Das heißt, dieses Regime ist ein wichtiger Verbündeter Moskaus und deshalb hat man ein großes Interesse daran, dass dieses Regime nicht stürzt. Und Russland hat auch neben dem Iran und der Hisbollah maßgeblich dazu beigetragen, dass Assad nicht schon früher gestürzt worden ist. Also 2015 sah es so aus, als würde das Regime nicht mehr lange überleben. Und Russland hat dann begonnen, mit massiven Luftangriffen das Regime zu unterstützen. Und die Bodentruppen wurden dann zum Teil gestellt, also die Bodentruppen für Assad von iranischen Milizen und von der Hisbollah.
Und jetzt, wie stark involvieren Sie sich jetzt? Also sind Sie nach wie vor sowas wie die Schutzfront von Assad? Allein, dass Sie dort vor Ort
theoretisch sind? Theoretisch schon. Also aus russischer Sicht scheint so, als hätte es eine längere Schrecksekunde gegeben nach diesem Vormarsch. Danach hat die russische Luftwaffe jetzt am Wochenende begonnen, Rebellen in Aleppo zu bombardieren. Wie sehr das hilft, diesen Vormarsch zu stoppen, wird sich erst zeigen. Mhm. Und Russland ist natürlich auch vor allem militärisch in der Ukraine engagiert.
Engagiert ist ein schönes Wort, euphemistisches.
Ein euphemistisches Wort. Das heißt,
sie sind auch abgelenkt.
Sie sind abgelenkt. Sie müssen dort ihre Luftwaffe einsetzen. Sie müssen selber aus anderen Ländern Soldaten holen, wie etwa aus Nordkorea, um genügend Bodentruppen zu haben. Also wie stark Russland dem Regime beistehen kann, also dem syrischen Regime, wird sich erst zeigen.
Es wirkt immer wieder so, wenn ich dann mit Kolleginnen und Kollegen wie dir über diese ganzen Konfliktherde spreche, es ist sich wie so ein, weiß ich nicht, wie ein Schachbrett, oder Schachbrett ist das falsche Wort, wie ein Spiel, ein großes, darstellt, welche Truppen wo eingesetzt sind und wer noch wo Interessen hat vorzugehen. Jetzt haben wir den Assad schon sehr viel erwähnt. Da habe ich am Wochenende auch immer wieder auf X oder so überschießende Kommentare gelesen. Das ist jetzt sein richtiges Ende. Du sagst aber, hast du mir im Vorfeld gesagt, das ist ein bisschen spekulativ, oder?
Ja, also natürlich kann sich das vor allem in Nordsyrien massiv auswirken und die Rebellen können dort große Gebiete unter Kontrolle bekommen, die Assad so schnell nicht mehr zurückerobern kann. Und sollte er langfristig Aleppo verloren haben, wäre das ein sehr, sehr schmerzhafter Schlag für ihn. Ob das auch sein Ende in Damaskus bedeuten würde, ist eben die Frage. Also ob es den Rebellen gelingt, bis Damaskus vorzurücken oder von dort erneut einen Aufstand zu starten, weiß ich nicht. Das halte ich für sehr spekulativ. Was aber theoretisch möglich sein könnte, dass jemand andere im Regime versuchen könnte, Assad loszuwerden.
Mhm. Das ist jetzt quasi die, weil der ja jetzt auch schon lange im Amt ist. Sein Vater ist, glaube ich, 2000 gestorben. Also er ist seit 24 Jahren an der Macht. Und davon mehr als die Hälfte, fast 14 Jahre in diesem Krieg verbandelt.
Ob sowas glückt, hängt sicher auch davon ab, wie die Verbündeten reagieren würden. Ob Russland das zulassen würde, ob der Iran das zulassen würde. Da gibt's auch zwischen Russland und Iran, obwohl beide für das Assad-Regime kämpfen, auch immer wieder Rivalitäten in Syrien. Was auch immer interessant war, dass die russische Luftwaffe zwar in Syrien stationiert ist, dort aktiv ist, sich aber immer wieder zurückgehalten hat, wenn zum Beispiel Israel in Syrien iranische Stellungen bombardiert hat.
Jetzt abschließend würde mich noch interessieren, was du sagst, wie so ein neuerlicher Unruheherd in einem ohnehin bürgerkriegsgeplagten Land, was für Auswirkungen das jetzt hat aufs Gesamtgefüge im Nahen Osten, auf die Konfliktherde, aber auch zum Beispiel auf Flüchtlingsbewegungen. Ist da jetzt wieder was zu erwarten, dass sich da neuerlich Menschen gezwungen sehen zu fliehen?
Natürlich werden erneut Menschen fliehen. Die Frage ist immer, ob sie es schaffen, bis Europa durchzukommen. Aber es wird natürlich neue Fluchtbewegungen geben. Also ob sie nach Europa durchkommen, hängt auch eben viel von der Türkei ab, die dort in der Mitte ist. Und es heißt auch, eine der Ideen der Türkei, warum sie offenbar diese Offensive unterstützt, ist auch, selber Flüchtlinge wieder nach Syrien zurückschicken zu können. Also quasi in die befreiten Gebiete Flüchtlinge zurückschicken zu können, beziehungsweise auch Druck auf Assad ausüben zu können, dass er Menschen zurücknimmt. Weil, was man nicht vergessen darf, in der Türkei befinden sich ungefähr 3 Millionen Flüchtlinge aus Syrien.
Der Wahnsinn, das ist auch schon viele.
Aber man weiß natürlich also in so einer Situation nie, in welche Richtung das Ganze dann losgeht. Es kann auch einfach in Syrien zu größeren Flüchtlingsbewegungen führen von Menschen, die wieder versuchen, nach Europa zu kommen. Und es sind auch in den letzten Jahren viele Menschen aus von kurdischen Kräften kontrollierten Gebieten gekommen. Für die ist es schwierig, über die Türkei zu flüchten, weil die Türkei dort eine Mauer gebaut hat und alle möglichen Sperren. Aber die sind auch dort sehr massiv unter Druck, eben durch ständige Angriffe der Türkei. Sie sind abgeschnitten von allen Seiten. Die Türkei hat dort bei den ganzen letzten Offensiven zivile Infrastruktur bombardiert, wie Erdölaufbereitungsanlagen, Heizwerke etc. Das heißt, viele Leute versuchen auch von dort wegzukommen, weil die Lage einfach immer unhaltbarer wird. Also immer, wenn es Krieg und massive Auseinandersetzungen gibt, versuchen natürlich Menschen zu fliehen. Und früher oder später wird eines der Ziele natürlich Europa sein.
Ja, und zum Schluss habe ich wie immer noch eine Empfehlung für Sie. Heute eine ganz besondere Buchempfehlung. Mein Kollege Wieland Schneider hat nämlich vor einigen Jahren auch ein Buch über Syrien geschrieben. Es heißt Krieg gegen das Kalifat, der Westen, die Kurden und die Bedrohung islamischer Staat und ist 2015 im Braun-Müller Verlag erschienen und ist eine wunderbare Einführung in das Thema unserer heutigen Folge. Außerdem habe ich ja schon erwähnt, dass Wieland Schneider immer wieder in die Region reist. Zuletzt war er 2022 2023 in den Kurdengebieten in Nordsyrien und deswegen habe ich zwei seiner Reportagen von damals ausgegraben und die Links dazu zum Nachlesen in die Shownotes dieser Folge gestellt. Ja, und dann noch ein kurzer Hinweis. Seit kurzem können Sie alle unsere Podcasts gebündelt auch auf YouTube finden und uns dort abonnieren und jede einzelne Folge kommentieren. Das heißt, Sie können uns folgen unter die Presse Podcasts. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und auf bald.